So ein bisschen wird gleichgesetzt, tieflumbaler Schmerz ist gleich ISG-Schmerz. Das ist auch gar nicht selten der Fall, aber Facettengelenkschmerzen sind häufiger.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema spezifischer Rückenschmerz, Anamneseuntersuchung, Intervention. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Rund 60% der Bevölkerung sind jedes Jahr von Rückenschmerzen betroffen. Im Regelfall treten die wiederkehrend auf. Das Ganze verursacht eine Menge Leid, viele Arztbesuche, noch mehr Krankmeldungen und nicht selten sogar eine Frühberentung. Wir werfen heute einen Blick auf verschiedene Arten des Rückenschmerzes, geben Tipps für die Anamnese und die körperliche Untersuchung und beleuchten zwei Interventionsmöglichkeiten, die epidurale Injektion und die Radiofrequenzdenervation. Das Ganze natürlich praxisrelevant anhand von Fallbeispielen und am Ende habe ich noch Take-Home-Messages für euch. Als heutiger Experte ist Professor Stefan Klessinger zu Gast. Er ist Facharzt für Neurochirurgie in Biberach, er lehrt an der Uni Ulm und ist außerdem Co-Autor der S3-Leitlinie Epidurale Injektionen bei degenerativen Erkrankungen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind, Professor Klessinger. Herzlich willkommen im Amboss Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und berichten über das Thema Rückenschmerz und epidurale Injektionen.
Ein großes Thema. Rückenschmerz ist ja auch nicht gleich Rückenschmerz. Welche Formen unterscheiden wir denn da?
Ja, das ist eine wichtige Frage, denn eigentlich ist ja Rückenschmerz eher erstmal ein Symptom. Also es sind einfach Beschwerden im Rücken. Trotzdem wird es oft als Diagnose auch verwendet. Und die primär wichtige Frage ist, handelt es sich um einen nicht spezifischen oder einen spezifischen Rückenschmerz? Und da ist die Behandlung einfach grundsätzlich anders. Wenn wir jetzt über Injektionen oder Interventionen, epidurale Injektionen, Radiofrequenztherapie sprechen wollen, dann geht es mehr um den spezifischen Rückenschmerz, bei dem man also davon ausgeht, dass es eine Schmerzursache gibt. Also irgendein Nozizeptor irgendwo, der aktiviert wird oder auch ein Nerv selber, der schuld ist an den Schmerzen. Das wäre der spezifische Rückenschmerz. Bei dem nicht spezifischen Rückenschmerz geht man davon aus, dass eben genau eine solche klar definierte anatomische Ursache nicht vorhanden ist.
Und weil wir uns ja heute auch einige Interventionen anschauen wollen, macht es natürlich Sinn, dass wir uns auf den spezifischen Rückenschmerz mehr konzentrieren und da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen, wie man den weiter differenziert. Das ist ja wichtig bei der Wahl der Intervention.
Genau, ja. Wenn wir uns die Beschwerden selber angucken, also den eigentlichen Rückenschmerz, dann können wir unterscheiden, ob der sich allein nur im Rücken abspielt oder ob es vielleicht eine Ausstrahlung gibt, eine Ausstrahlung Richtung Gesäß, in die Leiste oder ins Bein runter, was ja sehr häufig vorkommt. Dann ist es wichtig, was für eine Art der Ausstrahlung es ist. Und es gibt die Ausstrahlung, die von den Gelenken zum Beispiel, von der Wirbelsäule, von den knöchernen Strukturen, von den Bändern ausgeht. Das heißt, das ist dann ein nozizeptiver Schmerz, der erstmal im Rücken stattfindet, aber der natürlich trotzdem ins Bein ausstrahlen kann. Aber das ist dann häufig eine diffuse Ausstrahlung. Auch kann weit runtergehen, weit nach distal gehen. Aber dann gibt es oft ein Zentrum im Rücken, eben oft ein Gelenk, was die Ursache ist, ISG oder Facettengelenk. Aber trotzdem eine Ausstrahlung weit nach distal oder auch nach vorne in die Leiste. Das wäre eine Möglichkeit der Ausstrahlung. Und die andere Möglichkeit wäre der radikuläre Schmerz, der natürlich eine komplett andere Ursache hat und auch einen ganz anderen Schmerzmechanismus und auch anders behandelt werden muss. Und bei dem radikulären Schmerz ist ja die Ursache dann nicht eine Nozizeption, sondern der Nerv selber. Typisches Beispiel ist der Bandscheibenvorfall, der auf eine Nervenwurzel drückt, wo wir dann eben einen radikulären Schmerz, häufig aber auch zusammen mit einem Rückenschmerz haben. Und dieser radikuläre Schmerz folgt in der Regel relativ streng einem Dermatom. Der Schmerz folgt dem Dermatom, auch womögliche Gefühlsstörungen passen dann zu einem Dermatom und das gibt es dann mit und ohne Rückenschmerz. Und diese beiden Gruppen von Schmerzen würde ich eben gerne auch, was die Interventionen betrifft, eben unterscheiden. Und wir haben uns ja für heute auch so ein bisschen vorgenommen, eben zum einen die Epiduralinjektionen anzusprechen. Innerhalb der Dura befinden sich jetzt gerade an der Lendenwirbelsäule eben Nervenwurzeln oder auch die Cauda equina besteht ja aus Nervenwurzeln. Das heißt, bei einer epiduralen Injektion ist rein anatomisch gesehen eher die Nervenwurzel das Ziel und damit würde man eigentlich vermuten auch eher ein radikulärer Schmerz. Und wir hatten auch uns überlegt, so ein bisschen was zur Radiofrequenzdenervation zu sagen heute. Und da sind es dann eher die Gelenke, die das Ziel sind. Das heißt, dann haben wir so schön diese Unterscheidung eben auch zwei verschiedene mit Interventionen für eben verschiedene Arten von Schmerzen. Einmal nozizeptiv Gelenke, wo halt vielleicht eine Radiofrequenzdenervation in Frage kommt. Und einmal der radikuläre Schmerz, bei zum Beispiel einem Bandscheibenvorfall, wo dann eine epidurale Injektion in Frage käme.
Und kann man das immer so klar voneinander trennen?
Natürlich gibt es das auch kombiniert, das nennt man dann Mixed Pain oder auch einfach parallel zueinander. Also bei einer Spinalkanalstenose hat man häufig eine Gelenkkomponente. Die Arthrose führt dazu, dass der Spinalkanal eingeengt ist. Das macht den Rückenschmerz und würde einen Schmerz machen, der zu Beginn der Bewegung auftritt, dann aber besser wird beim Laufen. Und wir haben halt die Nerven, die eingeengt sind, die eher einen neuropathischen Schmerz machen oder die klassische Claudicatio spinalis, also ein Schmerz, der eher schlechter wird beim Laufen. Das gibt's natürlich auch parallel.
Können wir auch noch den Begriff pseudoradikulär kurz klären? Der ist ja auch häufig im Umlauf.
Das ist so eine Bezeichnung dafür, dass man sagt, gut, eigentlich gibt's eine Ausstrahlung ins Bein, aber es passt halt nicht genau zu einem Dermatom. Ausstrahlung ja, aber eher nicht in Richtung neuropathisch. Und eigentlich nicht in Richtung Dermatomen, nicht zu einer einzelnen Nervenwurzel passend, aber dennoch eine Ausstrahlung, die weit runter geht ins Bein.
Okay, also nozizeptiv, aber eben mit Ausstrahlung.
Genau. Und für mich ist wichtig, dass man sich bewusst macht, was man eigentlich möchte und dass man also eine klare Idee hat, auch was das Ziel ist und wohin die Injektion gehen soll. Was ich so gar nicht mag, sind so diese vagen Begriffe wie paravertebrale oder wirbelsäulennahe Injektionen, wo gar nicht klar gesagt wird, was eigentlich das Ziel ist. Denn wenn wir von einem spezifischen Rückenschmerz ausgehen, dann haben wir ja ein spezifisches Ziel und das sollten wir natürlich dann auch erreichen.
Ziel ist ein gutes Stichwort. Können Sie uns vielleicht die relevanten Strukturen nochmal in Erinnerung rufen?
Gerne, ja. Fangen wir doch bei der knöchernen Wirbelsäule an. Das heißt, die besteht einfach aus Wirbeln, also erstmal aus Knochen natürlich. Und das ist schon mal die erste Möglichkeit, was auch wehtun kann. Natürlich kann auch der Knochen wehtun. Wir kennen das zum Beispiel bei osteoporotischen Frakturen, wo dann eben wirklich der Wirbel selber, der ja auch innerviert ist, tatsächlich eine Schmerzursache sein kann. Und zwei Wirbel bilden zusammen mit der Bandscheibe, die dazwischen liegt, ein Bewegungssegment. Und als bewegliche Struktur haben wir einmal die Bandscheibe, aber eben auch Gelenke. Das heißt, wie üblich, wenn zwei Knochen beweglich miteinander verbunden sind, ist das ein Gelenk. Und jetzt bleiben wir bei der Lendenwirbelsäule, da sind es dann die Facettengelenke. Paarige Struktur, links und rechts, jeweils ein Facettengelenk, was dafür sorgt, dass die Wirbel sich in allen drei Bewegungsachsen bewegen können. Also es gibt ein Kippen nach vorne und hinten, ein seitliches Kippen und die Rotation, alles ist möglich. Und damit das geht, muss natürlich auch die Bandscheibe beweglich sein und ist sozusagen das dritte Art Gelenk. Die Bandscheibe ist natürlich kein echtes Gelenk, die Facettengelenke hingegen schon. Das sind tatsächlich synoviale Gelenke, wie man sie auch woanders im Körper kennt, mit einer Gelenkkapsel, mit Synovia, mit einem Knorpelbelag und sogar, ganz spannend, mit einem kleinen Meniskoid, also einem Gelenkkörper, der so an dem, in einem Rezessus des Gelenkes liegt, der auch gern mal einklemmen kann bei einem Hexenschuss. Das heißt, wir haben Gelenke und die Gelenkkapsel ist sehr gut innerviert, kommt also als nozizeptive Struktur durchaus in Frage. Bei den Bandscheiben ist es so, dass der Annulus ebenfalls innerviert ist. Also auch der kommt als Schmerzursache in Frage. Der Nukleus ist eher nicht innerviert. Kommt es zu Erkrankungen der Bandscheibe, zu Degenerationen, zu kleinen Einrissen, zu Veränderungen, dann kommt es auch zu Einsprossung von Nervenfasern, sodass dann erst recht eine vermehrte Innervation auch gerade des dorsalen Anteils des Annulus vorhanden ist, sodass also auch ein diskogener Schmerz, auch ohne dass ein Bandscheibenvorfall da ist, durchaus möglich ist.
Dann lassen Sie uns noch einen Blick auf die Bänder werfen. Auch die können ja zu Schmerzen führen.
Ja, genau. Also insbesondere vorderes und hinteres Längsband. Und da kann man sich vorstellen, wenn so ein Band gedehnt wird, ist das ähnlich, wenn man jetzt mit dem Fuß umknickt und eben am Sprunggelenk sich ein Band dehnt, dass das wehtun kann. Und auch die Bandscheibe, die vielleicht nur ein bisschen hinten rausgewölbt ist, ein bisschen hinten rausdrückt, ohne dass richtig was abgebrochen ist aus der Bandscheibe, kann das hintere Längsband dehnen. Und das hintere Längsband ist dann auch wieder innerviert natürlich mit Nerven versorgt. Also auch eine Möglichkeit für einen nozizeptiven Schmerz.
Wie sieht's mit der Muskulatur aus?
Die Muskulatur ist natürlich extrem wichtig für die Stabilität der Wirbelsäule, aber auch für die Beweglichkeit, auch für den Schutz der Wirbelsäule. Und natürlich kann die Muskulatur auch wehtun. Und es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass sobald Schmerz entsteht, gibt es einen Reflex, dass die Muskulatur sich verspannt. Wir kennen das, wenn man mit dem Finger auf die heiße Herdplatte fasst, dass dann automatisch die Hand zurückgezogen wird. Das ist ein Reflex, das ist nichts, was bewusst passiert. Den gleichen Reflex gibt es auch an der Wirbelsäule. Da ist es halt nicht die Hand, die zurückgezogen wird, aber es ist die Rückenmuskulatur, die kontrahiert. Das heißt, allein die Tatsache, dass ein Schmerz entsteht an der Wirbelsäule, von welcher Struktur auch immer ausgehend, führt dazu, dass die Rückenmuskulatur sich kontrahiert, was den Schmerz natürlich verstärken kann. Sodass die Muskulatur für den Schmerz und für die Behandlung nachher eben eine ganz wichtige Rolle spielt.
Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Anteil Nerven. Also wenn ihr da jetzt die Struktur nicht mehr ganz parat haben solltet, ich setze euch auf jeden Fall Links in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das bei uns auf Amboss nochmal ansehen. Ich probiere es jetzt trotzdem im Podcast. Ist natürlich nicht leicht, aber wir stellen uns vor einen Wirbel. Ne? Wir gucken von oben auf den Wirbel. Dann haben wir ja vorne den Wirbelkörper, hinten den Dornfortsatz und in der Mitte haben wir das Foramen Vertebrale, in dem das Rückenmark liegt. Drumherum haben wir dann die inneren Hirnhäute inklusive Liquorraum und ganz außen die Dura Mater, die das alles einschließt. Und das liegt eben alles in dem Foramen Vertebrale drin.
Genau. Und da ist erstmal natürlich klar, Rückenmark endet so in Höhe vom ersten, zweiten Lendenwirbel. Das heißt, weiter kaudal gibt es keinen Rückenmark mehr. Und das, was da rauskommt aus dem Rückenmark, was wir cauda equida nennen, sind tatsächlich Nervenwurzeln. Keine Spinalnerven, sondern Nervenwurzeln. Diese Unterscheidung ist mir sehr wichtig, weil die Nervenwurzeln eine paarige Struktur sind. Und da gibt es immer eine vordere und eine hintere Nervenwurzel. Die vordere Nervenwurzel ist efferent, die steuert die Muskulatur. Und die hintere Nervenwurzel ist afferent, da kommen die Signale aus dem Körper rein, über das Spinalganglion, was eigentlich so im Neuroforamen liegt. Und diese beiden Nervenwurzeln vereinigen sich im Neuroforamen zu einem spinalen Nerven, der dann eben ein gemischter Nerv und nicht mehr paarig ist und sich dann relativ schnell auch wieder aufzweigt.
Auch vielleicht hier nochmal kurz zur Erinnerung, das Neuroforamen bzw. die Neuroforamina sind ja zwei pro Wirbelkörper. Das sind die Öffnungen, aus denen es dann sozusagen rausgeht aus dem Foramen Vertebrale. Also wir stellen uns das nochmal vor, schön mittig im Foramen Vertebrale, da haben wir das Myelon und da geht dann noch mittig, gehen die vordere und die hintere Spinalnervenwurzel ab, ziehen dann in Richtung Neuroforamina, vereinigen sich dort dann als Ganglion Spinale und ziehen dann als gemeinsamer Spinalnerv raus aus dem Ganglion Spinale und dem Wirbelkörper.
Ja, und wenn man jetzt natürlich eine gezielte Injektion machen möchte, dann ist es schon entscheidend, welche Stelle das Ziel ist. Ob es jetzt zum Beispiel die Nervenwurzel ist oder der Spinalnerv. Und bei den epiduralen Injektionen ist es ganz klar die Nervenwurzel, die das Ziel ist, weil die auch alle innerhalb der Dura liegen. Also die Cauda equina sowieso, aber eben auch die Wurzeltaschen gehen bis zum Spinalganglion, sodass auch die Nervenwurzeln innerhalb der Dura liegen noch. Und der Raum, der uns interessiert jetzt für unsere Interventionen, ist der Epiduralraum, also der Raum außerhalb der Dura. Das heißt, wir wollen gar nicht in den Thekalsack hinein, in den Liquor hinein injizieren. Das kann man im Rahmen von Anästhesieverfahren natürlich machen. Aber was uns interessiert, ist sozusagen der Epiduralraum, also der Raum außerhalb von der Dura.
Also Dura auf der einen Seite und Periost des Wirbelkörpers auf der anderen Seite. Da liegt dieser Epiduralraum.
Genau, das ist das, wo wir hinwollen, genau. Da ist Fettgewebe drin, da sind auch leider Blutgefäße drin, sodass auch das Risiko eines Hämatoms natürlich vorhanden ist. Aber da ist im Prinzip epidurales Fettgewebe. In der Lendenwirbelsäule ist der Raum relativ gut definiert, es sei denn, man hat eine Spinalkanalstenose. An der Halswirbelsäule gibt es diesen Raum in der Regel erst im unteren Bereich der Halswirbelsäule, wirklich als erkennbaren Epiduralraum.
Okay, das ist also die Struktur für die epidurale Injektion. Jetzt haben Sie aber gesagt, es gibt auch zahlreiche Verfahren, die das gar nicht als Ziel haben, sondern dann eher wirbelsäulennah einfach durchgeführt werden.
Ja, es gibt eine Vielzahl von Verfahren, wo man zum Beispiel ja gar nicht so klar definiert. Wenn man jetzt sagt, man macht wirbelsäulennah, dann ist das für mich schwierig zu verstehen, was das sein könnte. Wenn ich von hinten komme, wirbelsäulennah, da ist natürlich viel Rückenmuskulatur. Es gibt auch Verfahren, die den spinalen Nerven als Ziel haben. Also es gibt sowas in der Abkürzung LSPA, eine lumbale Spinalnervenanalgesie. Das macht man häufig aber auch ohne Bildgebung, wo man dann versucht, eben den Spinalnerven zu erreichen, oft mit großem Volumen, sodass es nicht ganz so spezifisch ist. Für die Evidenz ist es so, dass es natürlich irgendwie ein Verfahren braucht, was reproduzierbar ist und was irgendwo präzise ist. Das heißt, die meiste Literatur gibt es tatsächlich für diese epiduralen Injektionen entweder von hinten zwischen den Dornfortsätzen, also interlaminär, oder auch eben durch das Neuroforamen, mehr so von der Seite, was als transforaminale Injektion bezeichnet wird, wo man eben auch den Epiduralraum erreichen kann, aber sehr viel spezifischer an einer einzelnen Nervenwurzel. Das sind die Verfahren, für die es in der Literatur gute Evidenz gibt. Was natürlich nicht heißt, dass andere Verfahren nicht auch gut sein können, aber die sind halt deutlich weniger in der Literatur untersucht.
Ich würde auf die Evidenz ohnehin noch gerne zu sprechen kommen, würde aber vorschlagen, wir machen das dann nach den Fallbeispielen, wenn wir uns unter den verschiedenen Eingriffen auch mehr vorstellen können. Also wir gucken uns einmal erstmal an, wie die funktionieren und dann sprechen wir nachher noch über die Evidenz, würde ich vorschlagen. Noch ganz kurz, auch das werden wir im Fallbeispiel hören, können Sie uns aber auch noch mal kurz umreißen, wie die Radiofrequenzdenervation funktioniert.
Ja, genau. Unsere Idee war eben so die beiden eigentlich häufigsten Situationen, also die radikulären Schmerz-Bandscheibenvorfall, aber eben auch den Rückenschmerz. Und die häufigste Ursache bei Patienten so ab dem 50. Lebensjahr für Rückenschmerzen sind Gelenkprobleme. Also eine Arthrose, die dann aber auch entzündet sein kann. Und so wie eben andere Gelenke im Körper auch gerne Schmerzen machen, können eben auch die Wirbelgelenke und das ISG Schmerzen machen. Und das sind die häufigsten Ursachen für den nozizeptiven Rückenschmerz. Und deswegen wollten wir dieses Thema sozusagen als Gegenstück zu den epiduralen Injektionen auch ansprechen. Und da gibt es eben ein Therapieverfahren, was eben ganz gezielt bei chronischen Rückenschmerzen von den Gelenken ausgehend die Schmerzweiterleitung unterbricht. Und das ist die Radiofrequenzdenervation, bei der eben ein Nerv, wir werden nachher noch erklären, was das jetzt wieder für ein Nerv ist, natürlich wieder ein anderer Nerv, der das Gelenk versorgt, wo dieser Nerv eben durch Wärme ausgeschaltet wird und damit die Schmerzweiterleitung unterbrochen wird, sodass man zwar keine Ursachentherapie hat, das ist ja bei einer Arthrose auch schwierig, zumindest an der Wirbelsäule, aber man hat zumindest eine Unterbrechung der Schmerzweiterleitung und kann dadurch in manchen Fällen ganz gute längerfristige Ergebnisse haben.
Okay, also um dann das richtige Verfahren auszuwählen, ist es wichtig, dass wir gut unterscheiden können, was ist nozizeptiver Schmerz, was ist radikulärer Schmerz. Können Sie uns da vielleicht nochmal kurz so mitnehmen, wie Sie Anamnese machen, wie Sie klinisch untersuchen, um die beiden möglichst gut voneinander zu unterscheiden?
Ja, es ist nicht immer ganz einfach zu unterscheiden zwischen einem eben echten radikulären Schmerz oder der Ausstrahlung von einem Gelenkschmerz. Aber es gibt natürlich ein paar Hinweise. Und die erste Idee ist, dass wir anhand der Anamnese irgendwo eine Hypothese aufstellen. Und für einen Gelenkschmerz, auch Facettengelenkschmerz, ist zum Beispiel typisch ein Anlaufschmerz. Das heißt, das Aufstehen morgens aus dem Bett raus fällt sehr schwer. Das Strümpfe anziehen ist extrem schwierig. Im Verlauf wird es dann eher etwas besser. Eine gleichmäßige Bewegung tut dem Gelenk eher gut.
Und wie ist die Schmerzqualität?
Da würde man eher so einen dumpfen Schmerz erwarten, der häufig aber einen klaren Ursprung hat. Also oft kann der Patient genau sagen, wo der Schmerz herkommt, auch wenn er dann weiter ausstrahlt. Und die Ausstrahlung ist viel diffuser dann. Manchmal auch ein bisschen Kribbeln im Bein, das spricht nicht unbedingt gegen einen Gelenkschmerz. Und die Gelenke werden belastet durch Reklination, durch längeres Sitzen auch. Autofahren, wo die Muskulatur entspannt ist, weil man angelehnt sitzt, kann sehr anstrengend sein. Das sind alles Dinge, die typisch sind für einen Gelenkschmerz. Und im Gegensatz dazu bei dem radikulären Schmerz würde ich eher etwas Brennendes, Elektrisierendes erwarten und es muss irgendwie so ein bisschen zu einem Dermatom passen. Schwieriges S1-Dermatom ist halt auch im Gesäß, das, was wir auch so Ischias nennen, kann schwierig sein. Und dann hätte ich natürlich bei dem radikulären Schmerz gerne, wenn ich den Verdacht habe, irgendeinen Hinweis, dass es vielleicht bei der Untersuchung etwas gibt, was mir sagt, dass es radikulär ist. Zunächst fragt man den Patienten noch, was verbessert, was verstärkt den Schmerz, also das sind so Sachen, eben tut Laufen gut, ist Sitzen besser, wann tritt der meiste Schmerz auf? Bei einem klassischen Bandscheibenvorfall ist der Schmerz in der Regel ja einseitig. Es ist eine Nervenwurzel getroffen und so ein echter Bandscheibenvorfall macht oft mehr Ischialgie als eigentlich Lumbalgie. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt den medialen Bandscheibenvorfall, der auf beiden Seiten nur Rückenschmerz macht, den gibt es natürlich auch. Aber es spricht schon mal was dafür, wenn beide Seiten betroffen sind, dass es vielleicht nicht der klassische Bandscheibenvorfall ist.
Worauf achten Sie in der klinischen Untersuchung?
Also bei der Untersuchung ist der Lokalbefund extrem wichtig. Die Patienten anfassen einen Tastbefund. Vielleicht finden wir ja eine Stelle, die so gereizt und entzündet ist, dass sie wehtut, wenn man draufdrückt. Das ist ja schon mal ein Hinweis dafür, in welcher Region sich vielleicht die Schmerzursache befindet. Das heißt, ein Tastbefund, eine segmentale Untersuchung, dass wir auch eine Idee haben, welcher Level betroffen ist. Und natürlich dann so die Hinweise, ob doch etwas Radikuläres vorliegt. Also Sensibilitätsstörungen, das kann ja nur ein kleines bisschen sein. Motorik, vor allem große Zehe, finde ich sehr spannend. Oft hat man eine ganz klein bisschen Großzehenheberparese. Die ist klinisch völlig irrelevant, aber die sagt uns, dass die L5-Nervenwurzel vielleicht doch betroffen ist. Ein Reflexausfall. Und das Zeichen nach Lasaik, also das gestreckte Bein hochheben. Da muss man wieder sehr kritisch sein. Positiv ist das Zeichen nach Lasaik dann, wenn dadurch ein radikulärer Schmerz ausgelöst wird, also eben nicht der Rückenschmerz. Natürlich tut es auch bei einem Gelenkschmerz weh, wenn man das Bein hochhebt, aber im Rücken. Und wenn das Zeichen nach LASIK positiv ist, wenn wir also einen radikulären Schmerz auslösen können, das sind dann Hinweise, dass es eben in Richtung radikulär geht. Und das ist ganz relevant dann, wenn wir auch drüber nachdenken, was die Patienten ja oft fragen, brauchen wir jetzt Bildgebung, brauchen wir einen Kernspin? Bildgebung Röntgen kann hilfreich sein, um zum Beispiel einen Gleitwirbel zu erkennen, eine Skoliose, auch die Höhe der Bandscheibe. Aber sonst sehen wir natürlich weder den Gelenkschmerz noch den Bandscheibenvorfall. Die Kernspintomographie aus meiner Sicht ist vor allem wichtig, wenn ich eine radikuläre Komponente habe und eben doch wissen will, ist da ein Bandscheibenvorfall, ist das was, wo vielleicht auch eine Operation in Frage käme. Bei dem eher axialen Rückenschmerz mit Ausstrahlung sagt ja auch die Leitlinie, dass man eher zurückhaltend sein soll mit Kernspintomographie, wo man da eben die Ursache oft nicht sehen kann.
Aber bei radikulären Schmerzen ist dann bei Ihnen die MRT gebucht?
Also wenn die radikuläre Komponente im Vordergrund steht, dann finde ich es schon wichtig, dass man irgendwann weiß, warum das so ist. Gebucht heißt ja, irgendwann schon, nicht unbedingt am ersten Tag. Also das ist nicht das, was man als allererstes macht. Ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass ich auch durchaus Wartezeiten habe bei den Radiologen, bis ich einen Kernspin bekomme. Aber man muss einfach im Hinterkopf haben, ist es was Radikuläres? Und wenn das halt nicht besser wird, denn das kann man ja auch erstmal natürlich konservativ behandeln, dass man dann sich auf die Suche macht nach einer Ursache.
Und bei Mixed Pain?
Bei Mixed Pain ist jetzt die Frage, was haben wir für Patienten? Bei älteren Patienten ist es häufig die Spinalkanalstenose. Bei jüngeren Patienten gehört das natürlich bei einem Bandscheibenvorfall auch dazu. Der dehnt das hintere Längsband, das macht nozitativen Rückenschmerz und der drückt auf die Nervenwurzel, das macht den radikulären Schmerz im Bein. Da braucht man dann schon irgendwann eine Abklärung, was Ursache ist, ja.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Fall. Sie haben uns was mitgebracht. Ich verrate jetzt mal noch nicht, worum es geht. Legen Sie gerne bitte einfach los.
Okay, vielen Dank. Dann verrate ich es auch erstmal noch nicht und erzähle einfach von einem Patienten, Ende 50, der jetzt seit mehreren Monaten Schmerzen im Rücken hat auf der rechten Seite. Das zieht so ein bisschen Richtung Oberschenkel auch. Er selber sagt schon, der Rücken fühlt sich da so hart an, da ist irgendwas. Das Aufstehen morgens fällt ihm sehr schwer, Strümpfe anziehen geht kaum, Autofahren macht ihm auch Schmerzen und nach längerem Sitzen das Aufstehen ist schwierig. Er hat Krankengymnastik bekommen, hat Medikamente bekommen. Krankengymnastik hilft ihm schon ganz gut, entspannt die Rückenmuskulatur, aber der Effekt hält nicht so sehr lange an. Die Medikamente hat er nach einer Zeit wieder abgesetzt und sagt, das hilft schon, aber er will nicht dauerhaft Medikamente nehmen. Das Ganze geht jetzt seit 6 Monaten. Da hat er wieder abgesetzt. Bei der Untersuchung findet sich kein neurologisches Defizit, also keine Sensibilitätsstörung, keine Paresen. Das Zeichen nach LASIK ist negativ. Aber wir finden tatsächlich auf der rechten Seite so einen paravertebralen Hartspann und im unteren Bereich auch Punkte, wenn man da ein bisschen tastet, ein bisschen drückt, die dann durchaus sehr schmerzhaft sind, wo der Patient sagt, ja, das ist eigentlich schon der Schmerz, der ihn auch stört.
Klingt ja jetzt zunächst nozizeptiv, weniger radikulär. Was beschreibt er für einen Schmerzcharakter?
Schon eher einen dumpfen Schmerz eben mit dieser Ausstrahlung, nichts, was brennend oder elektrisierend wäre.
Okay, die Anzeichen verdichten sich und für einen Mixed Pain spricht auch nichts. Also er hat jetzt auch nicht manchmal nur so was Einschießendes, was...
Nein.
Okay, dann würde ich jetzt denken, nozizeptiver Schmerz, das geht irgendwie von der Wirbelsäule oder Band oder Muskeln irgendwo dort aus.
Genau, dann wäre jetzt für mich eben die klinische Untersuchung wichtig, dass wir so ein bisschen einordnen, wo kommt der vielleicht her? Das heißt... eben Lokalbefund, Tastbefund, segmentale Untersuchung, dass wir sagen können, okay, vielleicht sind es die Facettengelenke. Und bei den Patienten waren es diese untersten Facettengelenke. Das sind auch die, die am häufigsten Probleme machen, weil einfach die mechanische Belastung der unteren Wirbelsäule besonders hoch ist. Und dann erinnern wir uns auch so ab 50 Jahre, Mitte 50, das ist so die häufigste Ursache für Rückenschmerzen, sind einfach die Gelenkprobleme und die Facettengelenke tatsächlich noch häufiger als das ISG. Das heißt, so könnte man jetzt wirklich hingehen und sagen, wir haben die Verdachtsdiagnose, es könnte sich um einen Facettengelenkschmerz der unteren Facettengelenke auf der rechten Seite handeln.
Wie kommen Sie jetzt da so klar auf die Verdachtsdiagnose? Also es könnte ja jetzt auch muskulär sein zum Beispiel.
Ja, muskulär ist es definitiv. Das gehört einfach zusammen. Also dieser muskuläre Hartspann, das gehört einfach mit dazu. Oft gibt es aber eine Schmerzursache eben eher in der Wirbelsäule und die Muskulatur reagiert darauf. Also die Erkrankungen der Muskulatur selber, was weiß ich, Muskelfaserriss, solche Sachen, über 6 Monate sind eher ungewöhnlich, sondern die Muskulatur reagiert eher darauf. Das eine ist halt der Lokalbefund, wo ich sagen kann, ich kann irgendwo draufdrücken. Es ist auch nicht in der Mittellinie, es ist also paramedian. Das ist also da, wo ich die Gelenke tasten oder vermuten kann. Ich habe nichts Radikuläres, nichts Neuropathisches und ich habe Häufigkeiten, dass ich einfach sage, was ist denn die häufigste Ursache? Und darauf gründet sich die Hypothese, die natürlich auch mal falsch sein kann.
Okay, aber wir haben eine Verdachtsdiagnose. Wir haben jetzt gesagt, Facettengelenksschmerz rechts. Ich meine, irgendwo lumbal war es.
Genau, tieflumbal, die untersten Gelenke sind die häufigsten, die betroffen sind. Genau. Und da kann man sich ja wunderbar am Beckenkamm orientieren bei dem Tastbefund, dass man sagt, liegt es unterhalb oder oberhalb vom Beckenkamm. Und dann weiß man schon so ungefähr, welche im Level in Frage kommen.
Können Sie uns das auch nochmal in Erinnerung rufen, bitte?
Ja, also der Beckenkamm, wenn man den tastet beim Patienten, beim stehenden Patienten kann man hinten im Beckenkamm die höchste Stelle vom Beckenkamm tasten, das ist ungefähr vierter Lendenwirbel. Und wenn der Schmerz weiter unten ist, kommt dementsprechend vor allem das Gelenk 4-5, 5-S1 und das ISG in Frage. Dann haben wir eigentlich schon drei Gelenke, die in Frage kommen, dann nur noch. Können wir so ein bisschen auch, wenn es Gelenke sind.
Ja. Wie geht's weiter jetzt?
Jetzt könnte man hingehen, weil es jetzt schon so lange geht, der Schmerz, schon 6 Monate, also es ist keine frische Sache. Es ist schon manches probiert worden, Krankengymnastik, sind schon Medikamente probiert worden. Wir könnten uns jetzt tatsächlich entscheiden, eine Form von Injektion zu machen. Und eine Möglichkeit wäre, direkt mit dem Gedanken einer Radiofrequenzdenervation Testblockaden zu machen. Das erkläre ich gleich noch, was das ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die sehr viel angewendet wird, entzündungshemmende Medikamente direkt in oder an das Gelenk zu injizieren. Man kann in den Gelenkspalt hineingehen, man kann aber auch in die Gelenkkapsel gehen. Und das ist etwas, was so im Praxisalltag sehr viel gemacht wird, was oft auch eine sehr gute Wirkung hat, dass man einfach entzündungshemmend Cortison, ein bisschen Lokalanästhesie, direkt in die Gelenkkapsel, in das Gelenk injiziert und dadurch oft schon sehr, sehr gute Ergebnisse bekommt. Möchte man eher den diagnostischen Charakter haben und wirklich jetzt hinplanen auf eine Radiofrequenzdenervation, dann macht es Sinn, tatsächlich Testinfiltrationen an den Medial Branch zu machen. Das ist nämlich der Nerv, der das Gelenk versorgt oder der den Schmerz aus dem Gelenk weiterleitet. Dann sollte man wirklich exakt diesen Nerven auch treffen und finden und dann mit einer sehr kleinen Menge Lokalanästhesie umspülen, um die diagnostische Information zu bekommen, ob dieses Gelenk tatsächlich die Schmerzursache ist oder nicht. Schwierig dabei oder wichtig dabei ist, jedes Gelenk wird von 2 Ästen versorgt. Das heißt, wenn wir ein Gelenk austesten wollen, müssen wir 2 Injektionen machen an 2 Medial Branches, um dieses Gelenk wirklich einmal kurz auszuschalten mit der Lokalanästhesie.
Und wenn der Schmerz dann weg ist, wissen wir, das war der Grund. Und dann kann man eben Richtung Radiofrequenzdenervation gehen. Aber so weit wären wir jetzt bei unserem Patienten noch nicht. Da würden wir erstmal versuchen, mit Glukokortikoid und Lokalanästhetikum ins Gelenk ein bisschen Linderung zu schaffen.
Genau, das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit. Das machen Orthopäden, das machen wir Neurochirurgen, das machen auch Anästhesisten, grundsätzlich auch Radiologen, wobei die, glaube ich, eher dann die epiduralen Injektionen häufiger machen auch. Aber das kommen tatsächlich alle Gruppen in Frage, die mit Rückenschmerzen zu tun haben. Ich finde es sinnvoll, das unter Bildgebung zu machen, damit man auch sieht, ob man wirklich in der Nähe des Gelenkes ist. Es gibt auch Verfahren, das ohne Bildgebung einfach nach Hautmarkierungen und Tastbefund zu machen. Aber das kann man wunderbar auch im Ultraschall machen. Da muss nicht unbedingt Röntgenstrahlung verwendet werden. Aber so ein bisschen eine Kontrolle, wo die Nadel ist, finde ich eigentlich sehr gut.
An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis. Amboss ist ja mittlerweile der größte Anbieter für Strahlenschutzkurse in Deutschland. Die kann man bei uns machen. Das geht 100% online und ist bundesweit anerkannt. Und das zahlt häufig genug der Arbeitgeber. Also das ist vielleicht gar nicht mit Kosten für euch verbunden. Schaut doch vielleicht einfach mal rein, ob da ein spannender Kurs für euch dabei ist. Wir haben von der Fachkunde über Aktualisierungskurse bis hoch zu Spezialkursen, zum Beispiel in Interventionsradiologie, alles mit dabei. Sehr viel in petto. Unter go.amboss.com/podcast-radio könnt ihr euch das mal anschauen, steht aber auch alles in den Shownotes. Gut, wir waren bei den Interventionen im Gelenk, die man ja zunächst machen kann, aber wenn die dann nicht mehr ausreichen, dann wird es Richtung Radiofrequenzdenervation gehen.
Genau, dann kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt ist dann doch die Radiofrequenzdenervation das Ergebnis, was dann längerfristig helfen kann. Und dann muss man sich überlegen, ob man nochmal aufs Neue austestet. Oder ob man sagt, mir reicht das mit dem Cortison, streng genommen, nach Leitlinie müsste man jetzt nochmal austesten, nur mit Lokalanästhesie, auch 2-mal. Und müsste bei der Austestung mindestens 50% Schmerzreduktion des Rückenschmerzes haben. Nicht aller Schmerzen, das Knie darf trotzdem wehtun, aber des Rückenschmerzes. Und nur wenn das erreicht ist, wenn man sagt, beide Male mindestens 50% Besserung, dann besteht die Indikation für eine Radiofrequenzdenervation.
Das klingt jetzt so, als ob es in der Praxis nicht immer so gemacht wird.
Das ist richtig. Die Frage ist halt, was einem wichtig ist. Möchte man möglichst gute Ergebnisse bei der Radiofrequenzdenervation haben, macht es natürlich Sinn, sehr streng auszutesten. Und wenn man sagt, der Patient kommt von weiter her, der soll jetzt nicht so oft in meine Praxis kommen und nochmal eine Injektion und so, dann kommen diese anderen Verfahren tatsächlich im Alltag auch zur Anwendung.
Okay, aber dann jetzt der große Moment, die Radiofrequenzdenervation für unseren Patienten. Wie läuft das ab?
Genau. Nochmal die Anatomie. Wir hatten die Nervenwurzeln, die sich im Foramen Vereinigung zum Spinalnerven. Und der Spinalnerv hat jetzt einen großen, dicken, sogenannten ventralen Ast, der dann runterzieht ins Bein. Aber es gibt auch einen dorsalen Ast und der biegt eben nach hinten ab und versorgt die Rückenmuskulatur, aber auch das Facettengelenk. Und von diesem dorsalen Ast gehen drei Äste ab und davon einer ist dieser Medial Branch. Und leider gibt es keinen deutschen Namen dafür. Und mittlerer Ast ist natürlich ein blöder Name, denn man weiß ja gar nicht, wo das ist. Also, aber es hat sich so etabliert, der versorgt die Facettengelenke und ist für die Schmerzweiterleitung aus dem Gelenk zuständig. Und das Ziel der Radiofrequenzdenervation ist, diese Schmerzweiterleitung langfristig, nicht dauerhaft, aber langfristig, am liebsten über Monate oder ein Jahr, zu unterbrechen. Und das erreicht man, indem Wärme erzeugt wird und durch Hitze dieser Nerv verödet wird oder manche sagen eine Neurotomie gemacht wird. Die Wärme wird erzeugt durch einen Radiofrequenz, also einen Hochfrequenzwechselstrom. Das heißt, wir müssen dem Patienten eine Neutralelektrode woanders auf den Rücken kleben und haben eine Kanüle, die isoliert ist, bis auf die vorderen paar Millimeter. Das ist die sogenannte aktive Spitze. Und wenn diese aktive Spitze ihr Ziel erreicht hat, also an dem Nerven liegt, dann wird ein Generator angeschaltet, der dieses Hochfrequenzwechselstromfeld erzeugt. Und durch den Größenunterschied dieser Neutralelektrode, deren Fläche 1200 Mal größer ist als die aktive Spitze der Nadel, liegen die elektrischen Feldlinien sehr viel dichter an der Nadelspitze. Und diese Dichte der Feldlinien, dieses Wechselstromfeldes, führt dazu, dass in der Umgebung der Nadel die Moleküle anfangen, sich zu bewegen. Und diese Bewegung erzeugt Wärme. Das heißt, es ist gar nicht die Nadel selber, die sich erwärmt, sondern es ist eigentlich die Umgebung der aktiven Spitze, die sich erwärmt. Und das Gerät muss natürlich jetzt kontrollieren, wie viel Strom, damit genau die Temperatur erreicht ist, die wir haben wollen. Wir hätten gerne eine möglichst hohe Temperatur. Wir müssen aber unter 100 Grad bleiben, damit nicht Wasser anfängt zu kochen und eine Gasbildung entsteht. Das wollen wir nicht. Was ganz wichtig ist, ist, je länger die Strecke des Nerven, des Medial Branches, die wir denervieren, desto länger ist der Erfolg. Der Nerv regeneriert wieder, der bildet sich wieder zurück. Und wir müssen also eine möglichst lange Strecke dieses Nerven denervieren. Und das erreichen wir, indem wir diese aktive Spitze, die so 10 mm in den meisten Fällen lang ist, möglichst parallel an den Medial Branch legen. Wenn die senkrecht auf den Medial Branch zeigt, haben wir nur einen ganz kleinen Defekt. Also das ist die Schwierigkeit, die technische Schwierigkeit bei der Injektion, den richtigen Winkel zu finden, den richtigen Hauteinstichpunkt, um wirklich eine parallele Lage der Nadel zu erreichen. Dann brauchen wir ein möglichst großes Wärmefeld. Wir können aber nicht beliebig viel Strom applizieren. Wir wollen unter 100 Grad bleiben. Ein großes Feld erreichen wir aber auch, indem wir eine dicke Nadel verwenden. Ist für den Patienten nicht so angenehm, aber führt zu einem besseren Ergebnis. Also eine 16G-Nadel oder 18G, aber eben nicht dünner. Das wäre wichtig dann. Und dann eben genug Zeit nehmen, dass die Wärme auch einwirken kann, hohe Temperatur. Und dann kommen wir auch zu einem ganz guten Ergebnis, in dem eben dieser Nerv dann verödet ist. Und das führt manchmal in den ersten ein, zwei Tagen oder drei, vier Tagen auch zu einem eher vermehrten Rückenschmerz, weil wir ja was gemacht haben. Da ist was passiert, da war es 90 Grad warm, da gibt es Entzündungsreaktionen und dann so allmählich klingt der Schmerz dann ab. Und eben, wenn es gut läuft, haben wir viele Monate eine deutliche Schmerzbesserung dann.
Okay, aber das muss ich mir dann irgendwie darstellen. Also da muss ich schon wissen, wo ich hingehe.
Genau. Und wenn wir eine Radiofrequenzdenervation machen, machen wir das ja unter Durchleuchtung. Da sehen wir den Nerven selber natürlich nicht. Aber wir wissen, wo der Verlauf ist und der ist relativ fest an der gleichen Stelle, weil es ein kleines Band gibt, was den Nerven fixiert, sodass wir uns also an den knöchernen Strukturen orientieren müssen, um die richtige Nadelposition zu finden.
Okay, und wie geht's jetzt dann weiter mit unserem 50-jährigen Mann? Also wir haben das jetzt gerade gemacht, bei Ihnen in der Praxis in Biberach. Wie lange bleibt er dann bei Ihnen oder muss der überhaupt überwacht werden? Gibt es irgendwas, was man in der Nachsorge beachten muss?
Also man sollte den unbedingt überwachen. Eine halbe Stunde ist das, was ich fürs Minimum halten würde. Man sollte dann auch einmal den Patienten neurologisch angucken. Eigentlich würde man nicht erwarten, dass irgendetwas neurologisch auffällig ist. Es ist auch so, dass wenn man mit seinem Wärmefeld dem ventralen Ast des Spinalnerven, der ins Bein runterzieht, zu nahe kommt, merkt der Patient das und sagt sofort Bescheid. Dann kann man die Nadelposition korrigieren. Aber dennoch ist es wichtig, den Patienten zu untersuchen. Es gibt relativ häufig Kreislaufreaktionen, so vasovagale Synkopen, auch während man das macht, weil es natürlich schon ein bisschen Zeit braucht, die Wärme, die man einwirken lässt. Also wenn die Nadel erstmal richtig liegt, einfach das Gerät braucht pro Läsion halt ja 2-3 Minuten. Man macht mehrere Läsionen an jedem Medial Branch. Wir haben mindestens 2 Medial Branches. Also es braucht ein bisschen Zeit. Und die Patienten reagieren manchmal mit Kreislaufreaktionen, Vasovagalreaktionen. Das heißt, bevor man die nach Hause schickt, muss man sicher sein, dass sie neurologisch gut sind, alles, dass da unverändert ist und dass auch der Kreislauf stabil ist und sie sich auch wohlfühlen. Das ist wichtig. Ja.
Und jetzt haben Sie gesagt, Schmerz wird erstmal schlechter die ersten Tage. Also das ist ja vielleicht ein gängiges Ding dann, wenn ich jetzt Hausarzt bin und zu Ihnen zugewiesen habe, dann kann es schon sein, dass der Patient dann vielleicht erstmal zu mir kommt und sagt, hören Sie mal, das ist viel schlechter geworden. Wie lange dauert das, bis es dann besser wird?
Also, dass es schlechter ist, dauert wenige Tage. Dass es besser wird, dauert manchmal auch 1-2 Wochen. Wir sagen das dem Patienten, das muss man dem unbedingt sagen, dass der Bescheid weiß. Und das kann man auch ganz gut mit antiphlogistischen Medikamenten behandeln. Das ist ja ein Entzündungsreizschmerz, das geht ganz gut. Wir sehen die Patienten alle nochmal persönlich wieder, aber machen Untersuchungen nach Untersuchungsterminen erst so nach mindestens 3 Wochen, weil wir eben diese Phase erstmal vorbei haben wollen. Denn wenn der Patient gleich in der Woche drauf wiederkommt und sagt, es tut mehr weh, dann können wir mit dieser Antwort noch nichts anfangen. Das heißt, wir warten mal 3-4 Wochen ab, aber dann wollen wir den Patienten nochmal persönlich sehen, um auch sagen zu können, ob es jetzt dann tatsächlich was gebracht hat oder nicht.
Und wie lange hat unser 50-jähriger Mann jetzt Ruhe?
Ja, wenn es gut läuft, mindestens 1 Jahr.
Und dann kommt er wieder?
Dann kann er wiederkommen und dann kann man das auch nochmal wiederholen.
Wie oft kann man das wiederholen?
Eigentlich gibt es dafür keine Einschränkungen. Man würde sagen, man sollte nur dann wiederholen, wenn es erfolgreich war. Die Leitlinie definiert Erfolg als mindestens 3 Monate, mindestens 50% Besserung. Das heißt, wenn es nichts gebracht hat, zu sagen, wir probieren es nochmal, das ist eher nicht vorgesehen, sondern es muss geholfen haben und es wird auch nicht immer gleich lang sein. Also es kann sein, wir machen das einmal, es hat 1 Jahr geholfen, wir machen das nochmal, jetzt hilft es aber nur 6 Monate. Das ist okay, aber es sollten mehr als 3 Monate sein und dann kann man es auch wiederholen.
Und wenn dann der Zeitraum immer kürzer wird oder es nicht mehr hilft, dann?
Dann muss man Richtung Ursachenabklärung gehen, ob noch was anderes wirklich vorliegt. Ja.
Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Fall. Was haben Sie da für uns dabei?
Genau. Jetzt verrate ich vorher, was es ist, weil es ja relativ klar ist. Jetzt kommt natürlich die epidurale Injektion. Das heißt, eine Patientin mit einem radikulären Schmerz. Aber ein typischer Verlauf, Patient ist jünger, Mitte 40. Und es fing an mit Rückenschmerzen, mit Lumbalgien, schon mehrere Wochen lang. Und dann wurden die Lumbalgien besser, aber es kam ein neuer, viel schlimmerer, brennender, elektrisierender Schmerz im linken Bein dazu, bis in die Zehen. Und dann wurden Medikamente gegeben, Ibuprofen, Tilidin, Novaminsulfon, ohne dass es wesentlich besser wird. Krankengymnastik wurde gemacht oder versucht, aber das wird nicht so richtig gut. Durchschlafen nachts geht nicht, muss aufstehen der Patient, rumlaufen, arbeiten und sowas ist gar nicht dran zu denken. Und da haben wir jetzt sozusagen das klassische Beispiel eigentlich für einen radikulären Schmerz, der eben oft, wenn es ein Bandscheibenvorfall ist, erstmal im Rücken anfängt. Also oft drückt die Bandscheibe ein bisschen nach hinten und dehnt das hintere Längsband, das macht Rückenschmerz. Und wenn dann das Stück Bandscheibe richtig rausrutscht, dann wird der Rückenschmerz manchmal besser, aber der Nervenschmerz im Bein dafür umso schlimmer. Und diese erste Phase mit dem Rückenschmerz kann manchmal lange dauern, mehrere Wochen, kann aber auch wegfallen oder gar nicht vorhanden sein. Aber das wäre so ein typischer Verlauf, Rückenschmerz, dann aber vor allem ein Beinschmerz, der deutlich schlimmer ist als der Rückenschmerz und der dann eben diesen brennenden, elektrisierenden Charakter hat.
Okay, das geht jetzt also schon eine ganze Weile in der hausärztlichen Praxis, wurde auch schon einiges unternommen. Jetzt ist dann aber zu Ihnen überwiesen worden, natürlich mit einer astreinen Überweisung, Verdacht auf radikuläre Schmerzen, epidurale Injektion, Fragezeichen.
Genau, dann gucke ich mir die Patientin an, natürlich die Anamnese haben wir gehabt, dann ist so die Frage wieder, gibt es irgendwas, was jetzt auch klinisch bei der Untersuchung auf ein radikuläres Syndrom hinweist und vielleicht hat die Patientin ja so ein bisschen Taubheit an der großen Zehe und auch ein positives Zeichen nach Lasalle. Und dann würde ich sagen, okay, das passt. Zu dem Charakter des Schmerzes passt es. Und große Zehe ist Hinweis L5. Da kann man auch sozusagen sich schon fast auf die Höhe einigen. Und ein positives Zeichen nach Lasalle, hat man gesagt, ist auch typisch eben wirklich für einen radikulären Schmerz, wenn es bei dem Hochheben des Beines wirklich ausstrahlt runter bis in den Fuß. Und jetzt hätten wir vielleicht eben die Verdachtsdiagnose eines radikulären Schmerzes und die häufigste Ursache wäre ein Bandscheibenvorfall. Aber es gibt natürlich auch hier andere Ursachen. Also zum Beispiel eine Gelenkzyste kann genauso auf die Nervenwurzel drücken oder eben eine knöcherne Enge oder natürlich gibt es auch Tumoren und solche Dinge. Das heißt, bei diesem Patienten fände ich es jetzt dann schon sinnvoll, dass wir eine Kernspintomographie veranlassen. Und die hat jetzt bei diesem Patienten tatsächlich einen Bandscheibenvorfall in Höhe 4-5 gezeigt mit einer L5-Kompression, L5-Nervenwurzelkompression, was ja eine ganz, ganz häufige Konstellation wäre dann auch.
Und jetzt fragen Sie sich natürlich, mache ich da jetzt eine Intervention oder nicht? Wie schätzen Sie das ab?
Also jetzt ist es für mich wichtig, wenn ich jetzt einen Kernspin auch noch habe zusätzlich, was laut Therapieempfehlung eigentlich Voraussetzung ist für eine epidurale Therapie, wobei ich da manchmal aber auch großzügig bin und sage, wenn ich mir klinisch so sicher bin, dass es L5 ist, sehe ich manchmal auch eine Chance, das ohne Bildgebung zu machen. Aber angenommen, wir haben jetzt hier das Kernspin bei der Patientin, das den Bandscheibenvorfall 4-5 links zeigt. Dann ist für mich ganz wichtig, ob der Bildbefund und die Beschwerden wirklich zueinander passen. Denn wir wissen ja, es gibt viele Bandscheibenvorfälle in der Bildgebung, die asymptomatisch sind. Und die müssen natürlich nicht mit der Injektion behandelt werden. Das ist ganz klar. Und je besser natürlich der Bildbefund und die klinischen Beschwerden und die Anamnese zusammenpassen, desto eher macht es Sinn, auch über eine Injektion oder vielleicht auch über eine Operation nachzudenken. Ich kriege immer wieder Patienten mit Schmerzen links, Bandscheibenvorfall rechts, wo man dann sagt, das macht keinen Sinn, jetzt hier eine epidurale Injektion zu machen. Auf welcher Seite soll ich sie machen? Da, wo die Beschwerden sind oder da, wo der Bandscheibenvorfall ist? Das heißt, wir brauchen diese Korrelation. Das heißt, das Bild alleine würde mir nicht ausreichen. Ich brauche den Patienten, ich brauche die Anamnese und ich brauche die klinische Untersuchung, um zu sagen, das passt wirklich zusammen. Und dann würde ich dem Patienten jetzt mit Kernspin und Bandscheibenvorfall eben anbieten, dass wir jetzt so eine epidurale Injektion machen. Und ich würde dann bevorzugen, eine transforaminale Injektion zu machen, weil es sich um eine einzige Nervenwurzel handelt, die betroffen ist. Und da kann ich natürlich sehr gezielt genau an diese Stelle hingehen.
Also ins Neuroforamen, wo sich die beiden Wurzeln zum Spinalnerven im Ganglion vereinigen und dann als Spinalnerv austreten.
Genau. Also ich mache eine klassische PRT. Dieser Begriff ist ja eine periradikuläre Therapie. Das R steht tatsächlich für Radix, also für Nervenwurzel. PRT ist kein Überbegriff für sämtliche Injektionen, sondern wirklich gezielt an die Nervenwurzel. Und wir wissen auch von Studien, dass die Ergebnisse besser sind, wenn das Medikament wirklich den präganglionären Bereich erreicht. Das heißt wirklich ins Foramen rein oder die Amerikaner sagen auch transforaminal, also durchs Foramen durch, wirklich soll das Medikament seinen Weg finden entlang der Nervenwurzel. Wir können da ganz gezielt dem Patienten individuell anhand seines Bildbefundes und seiner Beschwerden verschiedene Möglichkeiten anbieten, wirklich das Medikament dahin zu bringen, wo wir es haben wollen.
Also ich denke, da braucht man auf jeden Fall gute Nerven, wenn man da ins Neuroforamen hineinsticht und sich Richtung Epiduralraum vortastet. Also da schon mal Hut ab. Aber wenn Sie dann da sind, was machen Sie dann? Was spritzen Sie dann hinein?
Genau, typischerweise werden entzündungshemmende Medikamente verwendet, also auch gerne eine Kombination wieder aus Cortison und aus Lokalanästhesie. Und die Idee ist eben, wie wir schon gesagt haben, die Entzündung und die Schwellung des Nerven zu behandeln und dadurch zu erreichen, dass die Schmerzen besser werden und die konservative Therapie fortgeführt werden kann. Das ist die Idee. Und die Medikamente, die man verwendet, ist ein ganz schwieriges Thema. Wir hatten das kurz angesprochen bei den Komplikationen. Es gibt eine klare Empfehlung an der Halswirbelsäule. Es ist eine A-Empfehlung, also man soll wasserlösliches Cortison verwenden. Das ist in der Regel Dexamethason. Und nicht kristallines Cortison, was eben kleine Kristalle enthält, die aber größer sind als Erythrozyten, sodass man die Sorge hat, wenn man aus Versehen in eine Arterie injiziert, das eben zu einer Embolie führen kann. Und eine große Zahl der schwerwiegenden Komplikationen glaubt man, dass sie auf diese Art entstanden sind, indem kristallines Cortison interarteriell injiziert wurde. Deswegen eine klare Empfehlung, A-Empfehlung, man soll an der Halswirbelsäule Dexamethason benutzen. Für die Lendenwirbelsäule ist es eine B-Empfehlung, man sollte für die als erste Wahl auch eben Dexamethason verwenden. Und Dexamethason kann man kombinieren mit Lokalanästhesie, was üblich ist. Das Einzige ist, man muss aufpassen mit dem Ropivacain, denn dann bilden sich auch wieder Klumpen zwischen Dexa und Ropivacain, was auch wieder schwierig sein kann. Aber das wäre die typische Empfehlung bei der transforaminalen Injektion.
Wie können Sie denn sicher sein, dass Sie richtig sind? Also machen Sie das in Durchleuchtung oder Ultraschall ist ja schwierig da mit Knochen? Wie machen Sie das?
Ja, also eigentlich ist man sich einig, dass für eine epidurale Injektion ein bildgebendes Verfahren zwingend ist. In der Leitlinie ist es so, dass die Durchleuchtung als Goldstandard angegeben wird, was nicht daran liegt, dass andere Verfahren unbedingt schlechter sind, sondern dass einfach die Evidenz dafür am größten ist. Sämtliche randomisierten Studien für transforaminale Injektionen wurden mit Durchleuchtung durchgeführt. Alternativ dazu kann man das CT verwenden, was in Deutschland sehr gängig ist, das zu verwenden, in Amerika sehr viel weniger. Ultraschall kommt immer mehr und Ultraschall hat den großen Vorteil, dass es eben ohne Strahlenbelastung auskommt und dass man eben die Nadel, aber auch Blutgefäße sehen kann, bis zu dem Punkt, wo wir das Foramen erreichen. Wenn wir mit der Nadel ins Foramen reingehen, ist da drumherum Knochen, dann können wir das nicht mehr gut beurteilen. Aber die Verfahren, also eine Bildgebung sollte unbedingt sein. Ob CT oder Durchleuchtung oder jetzt vielleicht immer mehr auch Ultraschall, das kann jeder für sich so ein bisschen entscheiden auch.
Okay, dann liegt die Nadel nun bei unserer Patientin. Sie haben es schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig manchmal, welches Cortisol nehme ich. Eins auf jeden Fall, das nicht kristallin ist. Jetzt ist es ja noch so dazu, dass die Medikamente ja eigentlich keine offizielle Zulassung für dieses Verfahren haben, sondern off-label sind. Wie kommt das denn?
Ja, das liegt daran, dass die Pharmaindustrie nie eine Zulassung beantragt hat und nie getestet hat, weil diese Medikamente einfach sich auch so gut verkaufen. Es gibt einfach für Cortison keine Zulassung für den Epiduralraum. Und soweit jetzt ich und die Leitlinienkommission das auch rausgefunden haben, ist das auch tatsächlich so für alle Cortisonpräparate. Es gab vor 10 Jahren mal eine Diskussion, die für viel Verwirrung gesorgt hat, dass die Bundes-KV gesagt hat, es gibt ein Triamcinolon-Präparat, also ein kristallines auch noch leider, was doch zugelassen sei für die PRT. Da ist die Zulassung erweitert worden. Und dieses Medikament habe jetzt die Zulassung für die PRT. Wenn man das Medikament verwendet, sei es nicht mehr off-label. Aber im nächsten Satz steht drin, es ist nicht zugelassen für den Epiduralraum. Und das ist natürlich in sich ein Widerspruch. Und jeder hat ihn so interpretiert, wie es für ihn günstig war. Die einen haben gesagt, na, ist ja prima, wenn es off-label ist, kann ich das igeln. Die anderen haben gesagt, gut, so habe ich wenigstens eine Möglichkeit, das vernünftig zu machen und abzurechnen. Aber soweit wir wissen, auch in der Literatur, es gibt kein einziges Cortisonpräparat, was für den Epiduralraum zugelassen ist. Insofern ist diese Anwendung tatsächlich off-label.
Was geben Sie jetzt unserer Patientin in den Epiduralraum rein?
Also Dexamethason würde ich nehmen, weil es nicht schlechter ist als Triamcinolon oder Kristalline, aber eben sicherer ist in Kombination mit dem Lokalanästhetikum.
Wie lange dauert das, bis Sie da vor Ort sind und abdrücken?
Also ich habe natürlich die luxuriöse Situation, dass in meiner Praxis sowas sehr viel gemacht wird. Ich habe also sehr gut geschulte Arzthelferinnen. Das heißt, wenn ich dazukomme, liegt der Patient in der richtigen Position, es ist bereits desinfiziert, der C-Bogen steht in der richtigen Position. Ich mache ein erstes Bild im C-Bogen, korrigiere den C-Bogen ein bisschen mit der Rotation und Kippung, was man braucht, steche die Nadel rein. Das dauert dann nur 2 Minuten, bis ich dann an der richtigen Stelle bin. Aber natürlich, das Drumherum braucht natürlich schon mehr Zeit auch.
Und dann ziehen Sie zurück und wie geht's dann weiter?
Genau, dann ist erst recht eine Nachsorge und eine Überwachung ganz wichtig, denn natürlich ist man jetzt hier natürlich in der Nähe der Nervenwurzel. Und wenn man natürlich lokale Anästhesie an die Nervenwurzel gibt, kann das auch dazu führen, dass es Sensibilitätsstörungen oder auch mal eine Schwäche geben kann. Wenn sehr viel Medikament verwendet wird und das in den Spinalkanal hineinläuft, dann können auch mal mehrere Nervenwurzeln betroffen sein. Und dann kann es tatsächlich so ein Taubheitsgefühl oder auch so ein bisschen motorische Reaktion im Bein geben. Das heißt, diese Patienten muss man unbedingt nachuntersuchen. Die müssen in der Praxis bleiben eine Weile. Die muss man auch neurologisch untersuchen. Und auch bei den Patienten machen wir es so, dass wir ein paar Tage abwarten. Also hier ist es so, dass die maximale Wirkung häufig nach 3-4 Tagen eintritt. Und man sollte ja, bevor man jetzt plant, wie es weitergeht, erstmal die maximale Wirkung abgewartet haben. Das heißt, wir sagen den Patienten, dass die eben nach ein paar Tagen sich melden sollen bei uns nochmal. Die Leitlinie sagt, innerhalb von 14 Tagen sollte eine Rückmeldung des Patienten auch möglicherweise telefonisch erfolgen, damit man eben weiß, wie das Ergebnis ist. Damit man auch weiß, dass es keine Spätkomplikationen, Infektionen gegeben hat und dass man auch planen kann, wie die Therapie dann weitergeht.
Hier also auch ein hoher Stellenwert für die Nachsorge, aber dann haben wir auch dieser Patientin gut geholfen und sie hoffentlich so weit von ihren radikulären Schmerzen befreit, dass sie ihre konservative Therapie gut weitermachen kann. Und dann haben Sie ja noch einen dritten Fall für uns in petto. Was haben Sie da dabei?
Genau. Was uns noch fehlt sozusagen ist der Schmerz aus dem ISG-Gelenk, also aus dem Iliosakralgelenk. Und das ist was eine Diagnose, die momentan, finde ich, sehr häufig auch von Patienten genannt wird, die man auch eben googeln kann oder auch von den Physiotherapeuten genannt bekommt. Und so ein bisschen wird gleichgesetzt manchmal, tieflumbaler Schmerz ist gleich ISG-Schmerz. Das ist auch gar nicht selten der Fall, aber Facettengelenkschmerzen sind häufiger. Aber die zweithäufigste Ursache ist tatsächlich die ISG-Schmerz. Und es gibt so ein paar Dinge, die typisch sind. Und ich habe meinen Patienten mitgebracht, der bei Glatteis aufs Gesäß gestürzt ist und seitdem eben Schmerzen im Gesäß hat. Also gar nicht wirklich die untere Wirbelsäule, sondern wirklich eher am Gesäß. Und das strahlt dann auch in die Leiste aus, in den dorsalen Oberschenkel, manchmal aber auch noch weiter distal bis in den Fuß runter. Und dann haben wir so die Situation, dass es schwierig ist. Ist es jetzt ein ausstrahlender Schmerz vom Gelenk oder ist es vielleicht doch eher was Richtung S1-Dermatom geht? Das wäre ja das Gesäß, was auch passen würde und die Ausstrahlung weit runter. Und dann muss man halt so ein bisschen wieder gucken, Anamnese, gibt es was Typisches? Also zum Beispiel der Sturz aufs Gesäß wäre typisch, aber eben ganz typisch ist auf jeden Fall ein Schmerz kaudal vom fünften Lendenwirbel. Also der muss schon wirklich tief unten sein in der Wirbelsäule. Wir erinnern uns wieder an den Beckenkamm, den wir tasten können. Aber auch ein Leistenschmerz, die Ausschaltung des Beines typisch. Eine Beinlängendifferenz zum Beispiel auch mit dem Beckenschiefstand ist etwas, was die Iliosakralgelenke mechanisch einfach sehr belastet. Ganz wichtig, der Zustand nach lumbosakraler Spondylolisthese. Das heißt also, wenn sich das unterste Wirbelsäulensegment nicht mehr bewegt, dann sind die Nachbargelenke vermehrt mechanisch belastet. Eine ganz typische Ursache für den ISG-Schmerz. Auch postpartal, also nach der Geburt, gibt es das häufig. Ganz typisch ist, dass der Schmerz nicht in der Mittellinie ist. Also klar, ISG liegt ja relativ weit seitlich. Da muss der Schmerz dann auch sein. Das häufigste ist der degenerative Schmerz aus dem ISG, der wieder was mit Verschleiß, mit Arthrose zu tun hat, wo dann vielleicht noch ein Sturz oder sowas dazukommt. Nicht vergessen dürfen wir den Schmerz bei dem jungen Patienten, der dann zu einer Sakroiliitis gehört. Und die Sakroiliitis ist halt eine Erkrankung aus dem rheumatologischen Krankheitsgebiet, also Morbus Bechterew oder ähnliche Erkrankungen. Und das sind häufig sehr junge Patienten, häufig unter 30. Wenn die mit Schmerzen kommen, muss man daran denken, dass es so etwas sein kann. Bei einer Sakroiliitis ist das Kernspinn ganz wichtig, das ist zwingend, denn die kann man tatsächlich sichtbar machen. Hingegen viel häufiger die Arthrose, arthritischen Schmerzen der älteren Patienten, ISG, also die degenerativen Veränderungen des DSG, die können wir zwar sehen im Kernspinn, aber die korrelieren nicht gut mit den Schmerzen. Das heißt, wir sehen Verschleiß im ISG, wir wissen aber nicht, ob das wirklich schmerzhaft ist oder nicht.
Wie machen Sie es dann fest? Also jetzt mal angenommen, Sie wären Hausarzt, jemand kommt zu Ihnen, hat da irgendwie rechts tief sitzend einen nozizeptiven Schmerz. Wie differenzieren Sie das, ob das jetzt ein ISG-Schmerz oder Facettengelenksschmerz ist?
Also fürs ISG ist die klinische Untersuchung noch wichtiger. Also wir haben einmal den Lokalbefund, dass wir schon mal die Höhe so ein bisschen eingegrenzt haben und gesagt, das passt. Und dann jetzt gibt es fürs ISG Provokationstests. Und da gibt es ein bisschen widersprüchliche Angaben in der Literatur, wie gut die tatsächlich sind, aber sie sind wichtig, dass man sie macht. Und es gibt sowas wie den Faber-Test oder den Genslin-Test. Und es gibt sozusagen so die Hinweise, wenn mehr als 3 oder manche Literatur sagt, mehr als 5 dieser Tests positiv sind, dann hat man eine ganz gute Sicherheit, dass es ein ISG-Schmerz ist. Es gibt aber auch Literatur, die sagt, die Sicherheit ist gar nicht so toll. Und wir haben nur so 60-70% diagnostische Sicherheit und auch 40% falsch positive Befunde. Aber trotzdem ist diese Untersuchung, die klinische Untersuchung mit diesen klassischen Tests extrem wichtig. Denn wenn diese Tests alle negativ sind, dann können wir uns sehr sicher sein, dass es kein ISG-Schmerz ist. Und wenn diese Tests positiv sind, dann macht es Sinn, das als Hauptdiagnose, als Haupthypothese dann tatsächlich weiterzuführen auch.
Und wenn es nun eine ISG-Problematik ist, was machen Sie dann?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und das macht das ISG dann wieder besonders spannend, dass man eigentlich sagt, es gibt 2 verschiedene Arten von Strukturen, die Beschwerden machen können. Das eine ist das echte Gelenk und das ist zum Beispiel bei der Sakroiliitis, ist es wirklich das ISG-Gelenk, was die Schmerzen macht. Und das andere, was auch sehr gerne Beschwerden macht, vielleicht sogar häufiger, ist der dorsale Bandapparat. Das heißt, auf dem ISG, also die Verbindung zwischen eben Becken und Kreuzbein, da gibt es einen straffen Bänderapparat und Bänder können natürlich wehtun. Und man ist sich nicht so ganz klar, was häufiger ist. Klassischerweise werden Interventionen immer in das Gelenk hineingemacht. ISG kann man wunderbar hineininjizieren, das kann man auch gut sehen. Und das ist auch durchaus erfolgreich. Aber wahrscheinlich ist es eben doch auch der dorsale Bandapparat, der wehtun kann. Und man sagt jetzt heutzutage so ein bisschen modern, dann ist es dann der ISG-Komplex, der wehtut, wenn man sich nicht festlegen will. Wenn wir jetzt weiter planen und wir wollen also nicht nur einfach entzündungshemmende Medikamente in diese Region geben, was durchaus seine Berechtigung hat. Also man kann mit dem Gelenk anfangen, dass man mit einer Nadel ins Gelenk hineingeht und diesen Teil austestet. Man kann aber auch den dorsalen Bandapparat an mehreren Stellen mit entzündungshemmenden Medikamenten infiltrieren und gucken, was dann passiert. Das sind alles Sachen, die durchaus erfolgreich sind. Aber auch fürs ISG gäbe es tatsächlich die Möglichkeit, eine Radiofrequenzdenervation zu machen, wenn wir sagen, wir sind uns sicher, dass es das die Diagnose ist und wir wollen halt einen längerfristigen Erfolg haben. Das Problem dabei ist, dass in der Literatur in der Regel die Austestung mit einem intraartikulären Block gemacht worden ist. Zielstruktur bei der Verödung sind aber die Nerven, die den dorsalen Bandapparat versorgen. In den letzten Jahren kommt man dazu, dass man sagt, dann sollte man doch auch den dorsalen Bandapparat austesten. Und man fordert jetzt eigentlich relativ modern zu sagen, bei dem ISG-Austestung sollte man nicht den Medial Branch, sondern beim Kreuzbein heißen die Lateral Branch. Die Lateral Branches austesten mit einer Blockade und dann käme auch eine Radiofrequenzdenervation tatsächlich in Frage.
Was würden Sie denn sagen, wie gut klappt das, dass wir Rückenschmerz richtig diagnostizieren, einordnen und dann auch an Interventionen denken?
Eine ganz schwierige Frage. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander, wie häufig ein spezifischer Schmerz ist. Und in vielen Ländern geht man davon aus, dass die meisten Rückenschmerzen eine spezifische Ursache haben, sei es ein Gelenk, ein Band, die Muskulatur, die Bandscheibe natürlich. Es gibt aber eben auch die Ansicht, dass man sagt, gut, meistens sind die Rückenschmerzen eher nicht spezifisch. Und eben Voraussetzung, dass man eine Intervention macht, ist tatsächlich, dass wir von einem spezifischen Rückenschmerz ausgehen. Sonst macht das Konzept eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube natürlich, wenn man sich jetzt großen Aufwand betreibt, dass man dann auch häufig eine Schmerzursache finden kann. Die Frage ist nur, ob das sein muss. Und es muss sicherlich nicht bei jedem Rückenschmerz sein, dass man großen Aufwand betreibt mit Testinfiltrationen, mit diesem und jenem. Das muss natürlich nicht bei jedem Rückenschmerz sein.
Wann sollte ich denn als Hausärztin, als Hausarzt unbedingt dran denken, dass hier vielleicht eine Intervention angezeigt sein könnte?
Ich würde sagen, bei dem eher nozizeptiven Rückenschmerz dann, wenn die konservative Therapie eben nicht zum Erfolg führt und wenn man auch als Hausarzt das Gefühl hat, da gibt es irgendwo eine Stelle, die könnte spezifisch sein. Wenn das Ganze ein diffuser Schmerz ist, das gibt es häufig, ein diffuser Rückenschmerz, das tut hier und dort weh und man merkt schon, es gibt eine andere Komponente, noch eine psychosoziale Komponente, die sehr schwerwiegend ist, da helfen natürlich Injektionen überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, da hat man ja eher die Sorge, dass man solche Dinge dann verschlechtern kann. Bei den epiduralen Injektionen, also bei dem radikulären Schmerz, wenn man jetzt wirklich den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall hat, würde ich da nicht zu lange warten wollen.
Gibt es sowas wie eine Basisdiagnostik, die klasse wäre, wenn sie vor Überweisung gelaufen ist und idealerweise dann schon mit dabei ist, wenn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen?
Eigentlich nichts, was nicht selbstverständlich sein sollte. Also ich würde sagen, Basisdiagnostik ist eine gute Anamnese, eine klinische Untersuchung mit einem Lokalbefund, also dahin gucken und hinfassen, wo es wehtut. Also zum Beispiel der Herpes Zoster macht radikuläre Schmerzen, ist aber dann doch kein Bandscheibenvorfall. Das könnte man vorher gesehen haben. Eine gute Anamneseuntersuchung mit Lokalbefund und dann basalen, grundlegenden neurologischen Untersuchungen. Parese, ja, nein. Aber kein Labor ist nicht zwingend. Und an der Halswirbelsäule, da ist ein Kernspin ganz gut, weil man da einfach dann auch die Varianten von der Arteria vertebralis sehen möchte und so. Bei dem radikulären Schmerz ist es nicht schlecht, aber auch alles nicht zwingend.
Gerade schmerzgeplagte Patienten sind ja häufig sehr verzweifelt und klammern sich an jeden Strohhalm. Welche Erwartungen kann ich Betroffenen realistisch mitgeben, bevor ich sie dann zur PRT oder zur Radiofrequenzdenervation überweise?
Also fangen wir mit der Radiofrequenz an. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien dafür. Auch da gibt es eine Leitlinie, der ich auch mitmachen durfte, von 2023, wo wir das auch aufgearbeitet haben für die DWG. Es gibt ganz gute Ergebnisse, wenn man eine strenge Indikation anwendet und wenn man sich Gedanken macht über die Technik, die man verwenden möchte. Und es gibt auch ein paar Negativbeispiele. Zum Beispiel aus Holland die MIN-Studie von 2017, die als Ergebnis gebracht hat, dass es eigentlich egal ist, ob man das macht oder nicht, es macht keinen Unterschied für den Patienten, also es hat keinen positiven Effekt. Dort wurden relativ großzügig Patienten inkludiert in die Studie und es wurde eine Technik verwendet, die man kritisch sehen kann, sage ich mal, also was so die Nadeldicke und die Position der Nadel betrifft. Es gibt aber andere Studien, die eben ganz klar auch sehr gute Ergebnisse herausarbeiten und für die Radiofrequenz kann man sagen, es ist ganz wichtig, eben den richtigen Patienten auszuwählen. Dafür ist eine Austestung notwendig. Und wenn man den richtigen Patienten streng ausgewählt hat, kann man mit guten Ergebnissen, also Erfolg für viele Monate, vielleicht auch länger als ein Jahr, rechnen ungefähr bei 2/3 der Patienten. Das wäre jetzt für die Radiofrequenzdenervation. Bei den epiduralen Injektionen ist es auch nicht ganz einfach, die Frage zu beantworten, weil es natürlich auch da die verschiedenen Verfahren gibt. Eben das, was wir in Deutschland als PRT bezeichnen, transforaminal oder interlaminär. Es gibt in der Leitlinie eine klare Empfehlung, bei einem radikulären Schmerz, der durch die Bandscheibe bedingt ist, eine PRT, also eine transforaminale Injektion, anzubieten, darüber nachzudenken. Es gab jetzt Anfang des Jahres ein großes Review in dem British Medical Journal von Busse mit einer strengen Empfehlung gegen sämtliche Interventionen an der Wirbelsäule. Das hat für viel Aufsehen gesorgt, ist aber auch sehr kritisiert worden. Und der Hauptkritikpunkt war, dass man dort eben sehr viele verschiedene Injektionen, auch verschiedene Körperregionen, Hals, Lendenwirbelsäule, in einen Topf getan hat und nicht wirklich differenziert hat, was man eigentlich macht. Und dann kommt man auch nicht zu guten Ergebnissen. Und Sie haben schon gesehen, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir streng differenzieren zwischen nozizeptiven Schmerz, neuropathischem Schmerz, zwischen Epidural und Facettengelenk, dass man da ganz klar unterscheidet. Das ist mir eigentlich sehr wichtig.
Okay, aber es ist jetzt eine S3-Leitlinie, die Sie da mit verfasst haben. Das heißt, Sie haben sich viel, viel angeschaut. Zu welchem Schluss kommen Sie?
Also bei den epiduralen Injektionen ist es so, dass die transforaminalen, also durch das Neuroforamen gezielt an eine Nervenwurzel, bei der Hals- und bei der Lendenwirbelsäule eigentlich einen festen Stellenwert in der Therapie bei radikulären Schmerzen haben, wenn sie bandscheibenbedingt sind. Ist es eher eine knöcherne Enge, dann kann die Injektion natürlich nicht so viel erreichen. Und das liegt an der Grunderkrankung. Grundsätzlich ist ja bei einem Bandscheibenvorfall die Prognose für eine Spontanremission sehr gut, wenn sie auch oft Zeit braucht. Aber die meisten Bandscheibenvorfälle, man sagt so ungefähr 2/3 aller Bandscheibenvorfälle, werden von alleine kleiner. Die ziehen sich wieder zurück oder das wird aufgelöst durch Makrophagen, das Gewebe. Und der Bandscheibenvorfall kann tatsächlich von alleine weggehen. Und was wir dann erreichen müssen mit dieser epiduralen Injektion, ist einfach dem Patienten zu ermöglichen, aktiv zu sein und seine konservative Therapie weiter fortzusetzen. Das heißt, typischerweise macht man eine epidurale Injektion, wenn der Patient massiv schmerzgeplagt ist und eben kaum in der Lage ist, eine konservative Therapie mit Physiotherapie und ähnlichen Dingen durchzuführen. Und das Ziel ist dann gar nicht, den Bandscheibenvorfall wegzubekommen. Das kann natürlich die Spritze nicht, sondern das Ziel ist, die Entzündung und die Schwellung des Nerven zu behandeln, dadurch dem Patienten Schmerzen zu nehmen, damit er wieder aktiv sein kann und doch die konservative Therapie fortsetzen kann. Und da hat das eigentlich einen festen Stellenwert, sodass es in der Leitlinie eine B-Empfehlung gibt, sollte eine solche Behandlung, also eine transforaminale Injektion, angedacht werden.
Okay, also es gibt Evidenz für eine Wirksamkeit. Jetzt sind natürlich beide Verfahren von den Komplikationen auch gar nicht so ohne. Ist das denn überhaupt zu rechtfertigen, das zu machen? Ich meine, eine Physio oder auch Placebo hat ja auch eigentlich ganz gute Effekte.
Ja, das ist die Frage, wann man das macht. Und jetzt fangen wir mit den Gelenkschmerzen an. Dann kommt eine Radiofrequenzinnovation eigentlich nur dann in Frage, wenn die bisherige konservative Therapie nicht erfolgreich war. Also es ist keine Erstmaßnahme, es ist erst recht keine Maßnahme beim Hexenschuss oder so etwas, sondern wir haben einen Patienten mit chronischen Schmerzen über, ja, die Definition in der Leitlinie fordert mindestens 3 Monate Schmerzen, vielleicht sogar länger anhaltende Schmerzen auch, der eben mit bisheriger konservativer Therapie nicht zurechtkommt. Und dann ist die Frage, was haben wir denn für eine Alternative? Das heißt, wir haben ein Therapieverfahren, was natürlich invasiv ist, man braucht eine Nadel, man muss punktieren, es gibt das Risiko eines Hämatoms, einer Infektion zum Beispiel auch bei der Radiofrequenzdenervation. Aber es gibt auch die Chance mit, sagen wir mal, guten 60%, 65%, 66%, dass er für mehrere Monate eine deutliche Schmerzreduktion hat. Und gerade bei der Radiofrequenzdenervation muss man sich ja überlegen, was kann denn da passieren? Also zwischen Hauteinstich und Ziel, dem Gelenk, liegt ja eigentlich nur Haut und Muskulatur. Keine andere Struktur. Man macht das ja unter Bildgebung, man sieht, wo die Nadel ist. Natürlich kann es ein Hämatom geben, dann haben wir natürlich eine Komplikation und auch einen vermehrten Schmerz, aber wir sind eben gerade nicht im Bereich von irgendwelchen relevanten Nerven. Bei der epiduralen Injektion ist natürlich das Risikoprofil tatsächlich ein ganz anderes. Und gerade wenn man in den Spinalkanal hineingeht mit einer interlaminären Injektion, ist das Risiko eines Hämatoms natürlich vorhanden. An der Halswirbelsäule kann das zu ganz massiven Problemen führen. Bei den transforaminalen Injektionen hat man so ein bisschen die Sorge, dass man in eine Arterie Medikamente hineininjiziert, was dann eben zu, ja, Problemen im Rückenmark oder an der Halswirbelsäule auch im Kleinhirn führen kann, weil die Arterien, die sich in der Nähe der Nervenwurzel befinden, das sind in der Regel rückenmarksversorgende Arterien. Und wenn man da eben, ja, größere Teilchen hineinspritzt oder auch ein Lokalanästhetikum, dann kann das durchaus Probleme machen. Da gibt es natürlich Komplikationen, deswegen gilt auch da, es ist in der Regel nicht die erste Therapie, die man sofort gleich macht, sondern es ist ein Patient, der eben mit seinen Schmerzen nicht in der Lage ist, irgendwas anderes, übliches Physiotherapie zu machen.
Jetzt sagen ja einige Kritiker, die Komplikationen seien eigentlich zu schwerwiegend und der Nutzen zu kurz, als dass das zu rechtfertigen ist. Was würden Sie da antworten?
Also die Komplikationsraten, wenn man sie jetzt in Literatur anguckt, sind tatsächlich nicht null natürlich, aber sie sind extrem niedrig. Bei der Radiofrequenzdenervation, wie gesagt, kann außer einer Infektion im Hämatom gar nicht viel passieren. Da gibt es so gut wie keine Beschreibung dazu in der Literatur. Bei den epiduralen Injektionen hat sich ein bisschen was verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Es gab eine Reihe von sehr schwerwiegenden Komplikationen mit Rückenmarksinfarkten, mit kleinen Infarkten, mit Todesfällen. Man führt einen Großteil dieser Komplikationen darauf zurück, dass eben kristallines Cortison verwendet wurde, wo die Kristalle größer sind als Erythrozyten und eben bei einer Injektion in eine Arterie damit eine Embolie ausgelöst wird. Und seit man diesen Mechanismus kennt und weiß und seit es die Empfehlung gibt, gerade an der Halswirbelsäule eben eher wasserlösliches Cortison zu verwenden, sind diese Komplikationen sehr viel seltener aufgetreten. Die Frage ist immer, was haben wir für Alternativen? Also wir können den Patienten mit dem Bandscheibenvorfall und dem massiven radikulären Schmerz natürlich auch direkt eine Operation zuführen. So lassen, wie es ist, kann man es meist nicht. Denn der Patient ist zutiefst schmerzgeplagt und ist tatsächlich sehr unglücklich und ist kaum in der Lage, sich zu bewegen, geschweige denn Krankengymnastik zu machen. Wir müssen ihm irgendwas anbieten. Medikamentös ist er häufig schon gut versorgt, oft ja mit mehreren Schmerzmedikamenten. Und wir müssen ihm irgendwas anbieten. Und das ist halt nochmal ein Schritt, der ganz gut vor einer Operation unterzubringen ist. Also den man machen kann, auch so ein bisschen als Test. Denn es ist natürlich so, dass die Medikamente, die wir verwenden, wirken entzündungshemmend und abschwellend auf den Nerven. Das heißt, ist der Nerv vor allem gereizt und entzündet, haben wir eine sehr gute Wirkung. Ist der Nerv eher mechanisch komprimiert, haben wir keine so gute Wirkung durch die PAT, durch die transforaminale Injektion. Und das sind dann eher die Kandidaten für eine Operation. Das heißt, man kann mit diesem Verfahren auch so ein bisschen auswählen, welches wohl der ideale Kandidat für eine Operation ist.
Okay, dann sagen wir mal, wir haben es gemacht, eine Intervention wurde durchgeführt. Wie kann ich dann im Nachhinein unterstützen als Hausärztin, als Hausarzt? Sagen wir auch, was eine multimodale Therapie angeht, Physiobewegung, Schmerzmedikation. Was sollte ich da beachten?
Also bei den chronischen Schmerzen und auch der Radiofrequenzdenervation ist es ganz, ganz wichtig, dass das Ganze in ein Therapiekonzept eingebettet wird. Das sollte keine isolierte Maßnahme sein. Und da sind wir als Neurochirurgen natürlich definitiv angewiesen darauf, dass andere Disziplinen, Hausarzt, Orthopäde oder so, mitmachen auch. Und dass man da versucht, wenn man das jetzt ambulant machen möchte, wirklich trotzdem ein multidisziplinäres, multimodales, wie auch immer, Therapiekonzept zu machen, was eben Physiotherapie beinhaltet, Schmerzmedikamente, die Patienten dazu auffordern, aktiv zu sein. Das ist natürlich schon was, was wichtig ist dann auch. Bei den radikulären Beschwerden ist das natürlich alles ein bisschen anders, weil die ja häufig doch einen etwas schnelleren Verlauf haben. Da sind es dann nicht viele Monate oder gar Jahre. Wenn es dann eine klare Ursache gibt, ist das ein bisschen anders. Aber natürlich jetzt auch nach einer Operation oder nach einer Intervention, die vielleicht auch erfolgreich ist, geht der Patient häufig auch wieder zum Hausarzt. Und da muss man sich natürlich gut absprechen, ob es sinnvoll ist, nochmal was zu machen oder ob es keinen Erfolg hatte, ob doch die Operation. Da braucht man natürlich so ein bisschen Rücksprache dann.
Okay, wir haben viel gehört. Der Podcast dauert jetzt schon auch etwas deutlich über eine Stunde, aber so ist das eben manchmal, wenn man in die Tiefe geht. Ich fasse die wichtigsten Infos der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Wenn ein Rückenschmerz vorliegt und keine definierte anatomische Ursache hat, dann sprechen wir von einem unspezifischen Rückenschmerz. Gibt's eine definierte anatomische Ursache, sprechen wir von einem spezifischen Rückenschmerz. Der kann dann nozizeptiv oder radikulär auftreten. Mischformen sind aber auch möglich. Nozizeptiver Schmerz ist in der Regel dumpf, kann diffus ausstrahlen und geht zum Beispiel vom Wirbelsäulenknochen selbst aus, vom Bandapparat, von der Bandscheibe oder von den Facettengelenken, von der Muskulatur, aber eben auch von Strukturen wie zum Beispiel dem ISG. Radikulärer Schmerz hingegen ist brennend und elektrisierend, strahlt entlang eines Dermatoms aus und kann zum Beispiel bei einer Nervenwurzelreizung auftreten. In der klinischen Untersuchung achten wir darauf, ob eine lokale Reizung auslösbar ist. Das spricht dann für einen nozizeptiven Schmerz. Auch wenn die Betroffenen sehr genau sagen können, von welcher Stelle aus der Schmerz ausgeht, das spricht auch dafür. Für eine radikuläre Ursache sprechen Sensibilitätsstörungen, eine Großzehenheberschwäche oder ein positives Zeichen nach Lasaic. Diagnostisch sollte bei führender radikulärer Komponente außerdem eine MRT angepeilt werden. Bei nozizeptivem Schmerz kann nach konservativer Behandlung zum Beispiel eine Radiofrequenztherapie in Frage kommen. Geht der Schmerz von den Facettengelenken der Wirbelsäule aus, dann sind die Medial Branches die Zielstruktur der Intervention. Wenn man die ausschaltet, unterbricht man dann die Schmerzweiterleitung aus diesem Areal. Und das geht, indem man eine Kanüle vorschiebt und dann über ein elektrisches Feld so viel Wärme erzeugt, dass diese Branches zugrunde gehen. Dabei will man den Nerv in einer möglichst großen Strecke zerstören, damit das Ergebnis möglichst lange vorhält. Aufgrund der lokalen Reizung, die diese Therapieform mit sich bringt, tut es dann in den Tagen nach der Radiofrequenzdenervation zunächst noch verstärkt weh. Danach hat man dann aber im Idealfall über Monate hinweg Ruhe. Seltener als Facettengelenksschmerzen ist der ISG-Schmerz bei einem nozizeptiven Schmerz, aber auch hier kann das Verfahren unter Umständen einen Mehrwert bieten. Bei radikulären Schmerzen kann nach erfolgter Bildgebung und konservativer Therapie eine epidurale Injektion in Frage kommen. Natürlich nur, wenn das klinische Bild und der radiologische Befund zusammenpassen. Das Ziel dabei ist, dass durch Glukokortikoide und Lokalanästhesie die Schmerzen so weit verbessert werden, dass die konservative Therapie fortgeführt werden kann. Dafür schiebt man beispielsweise durch das Neuroforamen eine Nadel vor und appliziert dann die Medikation in den Epiduralraum, sodass dann die Nervenwurzel, die ja direkt unter der Dura Mater liegt, erreicht wird. Die maximale Wirkung ist hier dann nach 3 bis 4 Tagen erreicht und die Betroffenen können die konservative Therapie fortsetzen. So viel zu den Take-Home-Messages in aller Kürze. Professor Klessinger, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, für mich ist wichtig, dass Injektionen und solche Interventionen, wie wir sie besprochen haben, eben ganz spezifisch sind. Das heißt, wir müssen genau eine Idee haben, wohin wir wollen mit der Nadel. Und das macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn wir von einem spezifischen Rückenschmerz ausgehen. Das heißt, die Intervention, die Injektion ist nicht das Heilmittel für jeden Rückenschmerz. Wenn wir aber sozusagen eine spezifische Ursache vermuten, dann sollten wir natürlich auch mit der Nadel sehr genau dieses Ziel erreichen und nicht irgendwohin perivertebral wirbelsäulennah injizieren. Und diese Präzision, die wir mit der Nadel haben, durch eine gute Indikation und eine korrekte Technik untermauern und dann aber auch korrekt beschreiben. Also wirklich sagen, wir haben eine transforaminale Injektion supraneural L4-Nervenwurzel gemacht zum Beispiel.
Sagt Professor Stefan Klessinger, Facharzt für Neurochirurgie aus Biberach und Co-Autor der S3-Leitlinie epidurale Injektion bei degenerativen Erkrankungen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Auch Ihnen vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuhören. Hier nochmal der kurze Hinweis. Wir haben wirklich eine Menge Strahlenschutzkurse. Wenn ihr wollt, schaut euch die an. go.amboss.com/podcast-radio ist der Link. Dann seht ihr, was wir da im Petto für euch haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr auf Abonnieren drückt, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss-Podcast sprecht und über Amboss natürlich auch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.